Also ich glaube, jeder in seinem Umkreis kennt mindestens ein, zwei Menschen, die entweder eine Rechtschreib- oder Leseschwäche oder beides oder eine Dyskalkulie haben. Und auch wenn man sich vielleicht dafür schämt, was auch vollkommen okay ist, dass man diese Phase durchmacht, am Ende wird man lernen, damit umzugehen und es werden auch die Menschen lernen um einen drumherum.
Ja, hallihallo beim Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
Christoph Baller.
Es ist total schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne doch.
Und ich bin schon ganz gespannt, was du erzählen wirst über deinen Weg, weil ich davon ausgehe, dass er super interessant ist. Wenn du jetzt mal zurückguckst auf deinen Weg, bevor wir anfangen, wo alles losgegangen ist, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mitgeben?
Spannende Frage, habe ich tatsächlich für mich schon gedacht, dass das so ein bisschen drankommt. Ich glaube tatsächlich, dass es besser wird. Dass es hart manchmal ist, aber dass mein jüngeres Ich weiß einfach, dass irgendwann Besserung in Sicht ist und dass auch das, was alles reingesteckt wird, sich lohnt.
Ja, können sich wahrscheinlich ganz viele sagen. Wie ging es denn bei dir los?
Wie ging es bei mir los? Also wir können da wahrscheinlich so ein bisschen trennen zwischen meiner Wahrnehmung und dem, wie es tatsächlich auch war oder wie es zum Beispiel meine Eltern oder Geschwister wahrgenommen haben. Bei mir ist es irgendwann, ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse aufgefallen. Also ich war in der Waldorfschule, da fängt das Lesen und Schreiben ja auch ein bisschen später an. Und es war immer so, die Gedichte sagen, auch schon Englisch in der ersten Klasse. Das hat alles immer super funktioniert, wenn dann jemand an der vorne war und das erzählt hat und man nachgesprochen hat oder man gezeichnet hat oder solche Geschichten. Aber dann, wenn es wirklich an die Buchstaben ging, dann fiel mir schon nicht so richtig leicht. Das Nachsprechen der einzelnen Aussprache oder der Töne der Wörter, beziehungsweise der Buchstaben, das war auch kein Problem, aber dann, wenn es wirklich ans Lesen ging und an die ersten Leseübungen und Schreibübungen, das war dann schon, ja, das war mir zumindest bewusst, okay, irgendwie entweder, also das ist nicht so gut wie bei anderen, aber das ist ja in dem Alter, da habe ich mir auch gar nicht so viel dabei gedacht, weil es gab auch andere Klassenkameraden, da war das nicht so gut. Oder ich wusste auch, dass es Klassenkameraden gibt, die sind halt nicht gut in Sport, wo ich super war. Von daher habe ich gedacht, ja gut, ist halt jetzt erstmal so. Kommt aber noch.
Und ab wann haben denn dann die Erwachsenen um dich rum gemerkt, okay, das wird nichts auf dem Weg, irgendwie es muss noch was anderes passieren?
Das war, glaube ich, schon tatsächlich ein bisschen früher. Ich war nämlich irgendwann noch vor der Schule mal bei einem Kinderpsychologen und weil mein größerer Bruder auch ein bisschen Lernschwierigkeiten hatte und da wurden wir halt ein bisschen analysiert und laut dem Psychologen war ich vermindert intelligent und ja, meine Eltern hätten froh sein können, wenn ich eben die Hauptschule geschafft hätte. Das war so die Aussage. Oder es kann auch sein, dass es mein Bruder war, der die Hauptschule geschafft hätte. Auf jeden Fall waren wir beide vermindert intelligent und mit erheblichen Lernschwierigkeiten war zu rechnen. Das war so das, was meine Eltern eben gehört hatten, beziehungsweise was ihnen gesagt wurde. Und da waren, glaube ich, meine Eltern dann schon recht früh darauf gepolt, da eben besonders drauf zu achten.
Und wie wurde das dann geschafft, dass du einfach das Lesen und Schreiben für dich meisterst?
Ich bin dann dritte, vierte Klasse, fing das dann bei mir an, dass ich eine richtige Lerntherapie hatte bei einer ganz, ganz tollen Therapeutin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß den Namen jetzt mal nicht, aber die hat das sehr, sehr toll gemacht. Da fing es, also ich habe dann am Abschluss der Therapie nochmal so meine ersten Schreibversuche gesehen von Anfang an. Wirklich keine zwei Buchstaben und drei Buchstaben hintereinander waren halt wichtig. Und das war dann eben wirklich dieses mit der Lerntherapie, vor allem auf Schreiben bezogen und auch aufs Lesen. Das Lesen ging dann relativ schnell schon deutlich besser. Ich glaube, das ist ja auch ein relativ bekanntes Bild. Aber das Schreiben eben, das hat wirklich lange gedauert. Und ich sag mal so, dass so wie es jetzt ist, dass ich eigentlich für mich sagen kann, ja, ich mache jetzt nicht mehr Fehler als andere Leute, die vielleicht nicht besonders gut sind im Schreiben, die keine Legasthenie-Vergangenheit haben. Das ging ja wirklich so mit 25, 26. oder teilweise je nach Tagesform auch später erst richtig los. Ne? Ich gesagt habe, so jetzt ist alles gut. Also im Abitur habe ich in der einen Deutschprüfung, ich glaube, 10 Seiten, 1, 2 Fehler nur reingehauen und auf den letzten 3 Seiten dann, wo es stressig wurde, halt 30 Fehler drin gehabt, weil dann halt natürlich die Konzentration weg war. Bei Geschichte habe ich es gar nicht erst versucht. Da war mir sowieso klar, dass ich, oder mir war vor dem Abitur schon klar, dass ich auf jeden Fall den Punktabzug wegen der Rechtschreibung mit einkalkulieren musste. Das war mir auch in meiner gesamten Schulzeit eigentlich klar, weil ich konnte zwar schreiben, ich konnte auch, sagen wir mal, die Seite halbwegs gut ausformulieren oder nicht ausformulieren, ausformulieren war ich immer sehr, sehr stark drin, aber schreiben oder korrekt schreiben, aber es waren halt trotzdem noch 14 bis 20 Fehler pro Seite drin. Ne? Das ist ja. So, du kennst es wahrscheinlich
auch. Ich kenne das.
Du redest mit vielen Leuten, die da Ähnliches berichten. Aber ja, also ich glaube vor allem einmal dieses Thema der Lerntherapie, die mir da sehr, sehr geholfen hat, einfach dann in der Schulzeit mit dem Thema umzugehen und auch so zu schreiben, dass andere wenigstens lesen können, was da steht und die Wörter irgendwie zumindest bis auf 1, 2 Buchstaben Sinn ergeben. Das war einerseits das große Thema, dann die Pubertät und dann eben nochmal so mit 26, 27 nochmal so einen Schritt, der mir dabei geholfen hat. Heutzutage natürlich mit den digitalen Tools. Ich glaube, das ist für alle, die irgendwie daran leiden oder gelitten haben oder sich da ein bisschen unsicher fühlen, einen Segen auf der einen Stelle, dass man dadurch eben extrem unterstützt wird, ist das eigentlich so kein großes Thema mehr.
Jetzt, so wie du das erzählst, und es ist ja großartig, dass du auch so schnell deine Lerntherapeutin hattest. Wie lange hattest du die denn?
3 bis 4 Jahre ungefähr. Also es war wirklich ein langer Prozess. Es war auch, also wie lange das gedauert hat, die Therapeutin tatsächlich zu finden, weiß ich gar nicht, weil ich das damals einfach nicht so verfolgt habe natürlich. Ne? Mir war natürlich klar, so jede Klassenarbeit, die wir da irgendwie geschrieben haben. Es war immer eine Katastrophe, es war immer schlecht. Ich hatte auch keinen Zugriff zu, zum Beispiel Englisch und Französisch hatten wir dann auch in der Schule. Sprechen ging alles wunderbar. Ich war in allen Fächern mündlich immer bei den Top-Schülern. Schriftlich sah es dann eben immer anders aus. Das hat eine Zeit gedauert und bei uns kam eben noch hinzu, dass wir hatten damals einen Sozialarbeiter zu Hause. Und nun bin ich relativ privilegiert aufgewachsen und die Lerntherapie musste eben selbst finanziert werden, weil bei mir eben nicht die Gefahr bestand, sozial in Bedrängnis zu geraten, soziale Schäden davon zu tragen. Und ich habe Hockey gespielt, ich war in meiner Klasse gut integriert, ich hatte Freunde, ich hatte ein stabiles familiäres Umfeld, wo auch meine Geschwister ähnliche Probleme hatten. Kann sich auch nicht jeder leisten an dieser Stelle, muss man auch ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es hat nicht wenig gekostet. Und ich glaube, da haben meine Eltern sich schon ganz schön gestreckt bei mir und auch bei meinen Geschwistern, die dann auch teilweise unterstützt wurden. Und was ich eben noch hatte, ist eben in der Schule gab es dann auch noch ein bisschen Förderunterricht also ich war nicht der einzige Legastheniker bei mir in der Klasse, was sicherlich auch noch was dazu beigetragen hat, was ich zumindest so nicht wahrgenommen habe, aber ich denke mal im Nachhinein wird es auch auf jeden Fall mitgeholfen haben.
Also es klingt einfach, also so wie du es gerade erzählst, total schön so, es geht auch ohne noch zusätzliche Narben mitzunehmen auf dem Weg, der schon schwieriger ist als bei anderen. Und es klingt so, als wäre das so ringsum das Umfeld, als hätte es richtig gut geholfen und dich unterstützt und nicht zusätzlich irgendwelche dir es schwerer gemacht?
Nee, das auf keinen Fall. Ich habe mir natürlich selbst irgendwie immer ein bisschen Druck gemacht, weil so am Anfang, wenn man damit noch nicht so richtig umzugehen weiß und natürlich irgendwie dann die Klassenarbeiten zurückbekommen und überall ist es gut oder sehr gut und bei mir ist dann halt, ja, völlig egal, wie gut ich die Vokabeln gelernt habe, schreiben konnte ich sie nicht. So. Und von daher war das dann auch für mich so ein bisschen irrelevant, was ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es irgendwie seelischen Schaden bei mir hinterlassen hat. Es hat aber natürlich zu einem gewissen Pragmatismus beigetragen in meinem Leben. Ne? Also ich hatte natürlich auch Phasen, da hatte ich Angst, in die Schule zu gehen. Wenn ich wusste, wie ich schreibe, ein Diktat, dann war ich zu Hause krank oder habe so getan, als wäre ich krank, einfach um dieses Diktat nicht schreiben zu müssen. Das war eine Phase, ich kann nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hat, aber das gab es natürlich auch. Oder sehr schlechte Spickversuche oder solche Geschichten, einfach um diese, ja, mit einer Klasse mit 15 bis 20 Leuten oder dann eben, wie wir es hatten, auch teilweise 35 Leuten. Man kennt sich gut, man kennt natürlich auch die Noten der anderen, und es war nicht so, dass jeder da irgendwie, also dass das Verständnis innerhalb der Klasse dafür da war, woran das lag. Und Kinder können da ja echt ehrlich sein oder nutzen solche Schwächen natürlich dann auch sofort aus. Ich glaube, dass ich mutig genug war und eloquent genug war, mir das nicht anmerken zu lassen, aber es war natürlich immer ein blödes Gefühl, wenn man die Klassenarbeiten wiederbekommen hat, und es war einfach schlecht, was da kommt. Ja, und es war einfach, ja, nicht gut, und man hat sich natürlich geschämt, irgendwie so. Aber vielleicht nochmal, um das Thema Pragmatismus so ein bisschen einzugehen, vielleicht fragst du das gleich auch nochmal. Mir war halt ziemlich klar, dass ich nie ein gutes Abitur schreiben werde, egal wie sehr ich mich anstrenge. Was ich dann eben und dazu genutzt habe, weil mir auch klar war, dass ich das Abitur auf jeden Fall bestehen werde. Der Aufwand, den ich hätte betreiben müssen für mein Abi, um eine wirklich gute Note zu bekommen, wäre, glaube ich, in keinem Verhältnis gestanden. Und das war eben so eine Haltung, die ich mir dann, ja, vielleicht eine gesunde Faulheit oder sowas, kann man das nennen, was vielleicht auch nicht unbedingt gut war, muss man so auch sagen, aber ich wusste halt einfach so, ich muss nur bis zu einem bestimmten Level lernen, weil alles, was danach kommt, kriege ich sowieso wieder abgezogen an Punkten. Und das hat ja mich eine lange Zeit begleitet bis zur Uni, und in der Uni war es dann egal, und da zählt halt wirklich auch das Wissen, und man hat keine Punkte dafür mehr abzubekommen, wo es dann ja einfach ein ganz anderes Bild war.
Gab es da für dich einen Schlüsselmoment? Dann, also wenn du als aus der Schule rausgekommen bist, was dann das verändert hat, wie du rangehst an Aufgaben?
Nein, ich habe nach der Schule erstmal 2 Jahre mit Arbeiten verbracht, war in Australien eine Zeit lang, wie so viele in meiner Generation, bin dann wiedergekommen, habe nochmal eine Zeit lang gearbeitet und habe dann erst 3 Jahre nach Abitur angefangen zu studieren in Passau. Ich habe einfach gemerkt, dass natürlich irgendwie die Leistung, die ich erbracht habe in den Klausuren, zu besseren Noten geführt hat, weil eben abgefragt wurde, okay, bei mir jetzt, natürlich gab es auch Multiple Choice und sowas alles, hätte es in der Schule gegeben wie in UK oder in den Vereinigten Staaten oder so mehr, wäre das natürlich auch vielleicht anders gewesen, aber da war halt wirklich das Wissen entscheidend, und ich war immer sehr, sehr gut darin, einfach eine Menge Wissen anzuhäufen. Also wir hatten einen Klassenkameraden, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass der auch Legastheniker war, der wurde immer wandelndes Lexikon genannt, weil das wirklich jemand war, der super, ja, der einfach viel wusste. Und bei mir war es eben auch so, dass ich in Geschichte wusste, dass ich in der Regel die Klausuren mit 13 oder 12 Punkten bestehe. Maximal waren halt 15 Punkte, und 2 Punkte wurden halt abgezogen wegen Rechtschreibung so, und das dafür musste ich nicht viel lernen oder so. Und das war eben auch was ich dann, naja, so in der Uni konnte ich dann halt die 15 Punkte, beziehungsweise dann natürlich 60 Punkte oder so erlangen, ohne dass ich da irgendwie den Rückschlag hatte. Ja, ich glaube, ich habe da dann einfach so einen Weg des geringsten Widerstands bei maximaler Ausnutzung der Chancen oft gewählt. Und ja, in der Uni war es dann tatsächlich einfach die Möglichkeit, A, das zu machen, was mir Spaß macht, und B, auch das rauszuholen, was ich auch aufs Blatt gebracht habe, ohne mit einem Handicap unterwegs zu sein.
Ich habe jetzt gerade überlegt, aber ich kenne es bei mir auch, ja. Das war dann irgendwann, warum? Also warum noch diesen Meter mehr gehen, weil es werden sowieso 2 Punkte abgezogen, das lohnt sich nicht.
So, ob es dann 8 oder 7 Punkte am Ende sind, macht die Gesamtnote dann auch nicht mehr besser.
Nee. Jetzt hast du ja schon erzählt, wie es nach der Schule weiterging mit dir. Wie ging es denn nach dem Studium weiter? Gab es noch Menschen, die einfach dir noch weitere Wege geöffnet haben, wo du gemerkt hast, okay, das ist gar kein Handicap, oder bist du einfach durch die Entwicklung, die du schon hattest mit der Unterstützung, hattest du gar nicht so im Kopf, dass es ein Handicap sein könnte mit dem Schreiben?
Doch, ich hatte es schon immer im Kopf. Wie war das bei mir? Ich habe während meines Studiums 2 Praktika gemacht. Eins in Namibia bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und eins bei meinem damaligen ersten Arbeitgeber in Berlin. Und in Namibia hatten wir zum Beispiel einen Büroleiter, da habe ich was geschrieben. Das war bei mir auch immer sehr stark tagesformabhängig. Und der hat mir das halt fünfmal wiedergebracht, weil immer irgendwo ein Fehler drin war. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, sag mal, Herr Baller, also ich, wo dran liegt denn das? Und ich dachte, ja, ich bin halt Legastheniker und das manchmal habe ich so Tage, da funktioniert es einfach nicht. Da sehe ich die Fehler auch nicht. Da habe ich gesagt, ha, okay, ja, mein Sohn auch. So, ne, und das war so der erste Punkt. Dann hatte ich danach aber nochmal so ein, auch für Praktika dann Bewerbungsgespräche, da ging es dann darum zu schreiben. Ich schreibe mit der linken Hand und habe eine Sauklaue ohne Ende, was auch nicht unbedingt leichter macht. Und da musste ich dann auch so einen Schreibtest machen und dann haben sie mir ja angerufen danach. Ich wusste schon in dem Moment, okay, gut, wird nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, also, sie können ja gar nicht schreiben, das wird nichts. Gesagt, okay, gut, das war dann so ein richtiger Setback, aber dann habe ich woanders ein Praktikum bekommen und da gab es jene und solche Tage und dann hatte ich irgendwann mal, kam ein Vorgesetzter auf mich zu, mit dem ich relativ eng gearbeitet habe und der hat gesagt, ja, komm, lass uns mal reden, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und dann meinte er, mir ist halt auch, also wie es mir so geht, jetzt so nach ein paar Wochen, wie zufrieden ich bin und dann meinte ja, gut, und dann kam er eben so, ja, mir ist halt aufgefallen, dass wir in vielen der Sachen, die du uns schickst, recht viele Fehler drin hast. Da habe ich gesagt, ja, also ja, das war so, da war mir das noch sehr unangenehm. Und das ist ja auch nichts, womit man am Anfang irgendwo hingeht. Zumindest ich damals noch nicht gesagt, von vornherein, bumm, das passiert mir halt. Da war ich ja noch relativ unerfahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ist gut zu wissen, weil dann kann ich das einschätzen. So, dann weiß ich das. Und das war nicht so, okay, boah, nee, können wir gar nicht gebrauchen. Das war okay, gut, dann wissen wir das, dann können wir das einschätzen, dann können wir damit umgehen und damit arbeiten. Weil die Arbeit, die ich abgegeben habe, selbst, der Inhalt, das war okay oder gut. Zumindest war es so gut, dass ich danach als Werkstudent weiterbleiben durfte. Aber diese Antwort, okay, gut, das ist ja überhaupt nicht schlimm, das wissen wir jetzt. Wenn es für dich okay ist, würde ich das auch mit den anderen besprechen. Ich sage, ja, gerne. Und dann, das war für mich so, okay, gut, es geht auch damit. Und es ist jetzt nichts, was mich irgendwie auf diesem Karrierepfad, den ich da eingeschlagen wollte, aufhalten sollte. So, und mittlerweile gehe ich da auch recht offen mit um. Meine Kollegen wissen oder Kolleginnen wissen das alle, schauen halt bei meinen Arbeiten, Texten dann immer noch mal doppelt ein Auge drauf. Aber auch ich kontrolliere deren Texte, das Vier-Augen-Prinzip ist ja fast allen Jobs irgendwo etabliert. Und natürlich gibt es auch immer noch Tage, jetzt vor der ChatGPT-Zeit, wo da mal wirklich ein paar richtige Schlitzer in dem Text drin waren. Heute haut man das den Text irgendwo rein, ändert vielleicht die entsprechenden Namen und die Fakten ein bisschen, damit der Datenschutz oder so gewahrt wird oder nimmt Microsoft Copilot oder so und kann dann zumindest einen Großteil des Textes so nochmal kontrollieren lassen. Plus dann eben nochmal die Kollegen, die draufschauen.
Wäre das ein Tipp, den du geben würdest, dass man einfach ganz offen damit umgehen sollte, auch am Anfang, wenn man sich umschaut nach Jobs? Oder würdest du gar keinen generellen Tipp rausgeben?
Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Ich würde prinzipiell immer sagen, ja, weil, also ich würde nie in ein Bewerbungsgespräch reingehen und sagen, ich habe Legasthenie oder ich war Legastheniker, dass das so offensiv, glaube ich, ansprechen. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass eine negative Reaktion, eine abfällige Reaktion darauf kommt, sondern weil ich mir schon vorstellen kann, dass in vielen oder vielen Leute dann sich denken, vielleicht dann doch lieber nicht. So. Andererseits, spätestens nach der zweiten, dritten oder je nachdem, wie stark das eben ausgeprägt ist, je nachdem, wie sehr man solche Tools nutzen kann, nach einigen Wochen kann es eh sein, dass man darauf angesprochen wird. Also das ist auch immer sehr abhängig, wie wohl man sich in einem Gespräch zum Beispiel fühlt mit einem potenziellen Arbeitgeber oder auch mit Partnern, Geschäftspartnern oder sowas. Ne? Das kann ja auch mal ein Thema sein. Und da, ja, das ich glaube, so pauschal würde ich da gar keinen Tipp abgeben können, sondern das ist wirklich situationsabhängig. Ich weiß, dass zum Beispiel in dem Umfeld, in dem ich bin, eine super große Offenheit herrscht. Viele Kollegen da, also ich bin nicht der Einzige, der davon betroffen war oder ist, dass da einfach mittlerweile sich einiges getan hat mit, ich glaube, dem Aufkommen oder den vermehrten Auftreten unserer Generation. Ich zähle ich jetzt einfach mal, ohne zu wissen genau, wie alt du bist, in dieselbe Generation wie mich, plus minus 5, vielleicht 10 Jahre. Und ich glaube, in der Altersgruppe oder Kohorte steckt einfach eine andere Offenheit für das Thema und ein anderes Verständnis und eine Bereitschaft, auch damit umzugehen und das zu integrieren in den eigenen Tagesablauf oder in den eigenen Arbeitsablauf.
Ja, ist auch mein Erleben. Also bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, wenn es darum geht, ein Praktikum zu finden und dann vielleicht einen Ausbildungsplatz und so, ganz viele machen das jetzt, sagen das offen und treffen da auf Menschen auf der anderen Seite, die sagen, okay, dann müssen wir halt nur überlegen, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das, wenn das überhaupt eine Rolle spielt. Es gibt ja ganz viele Berufe, wo man einfach, also mache ich ja auch so, dass ich zum größten Teil nicht die letzte Person bin bei ganz wichtigen Texten, sondern da geht nochmal jemand rüber, die de facto Rechtschreibung atmet, wenn es gestochen sein muss. Und das kann man ja irgendwie auch mit einbauen.
Ja, eben. Also bei mir im Job ist das eh Alltag, dass einfach über alle wichtigen Texte, die dann auch vielleicht für die Veröffentlichung oder so gedacht sind, auf jeden Fall mindestens zwei, wenn nicht drei oder vier Kolleginnen nochmal draufschauen. Da, selbst dann passieren immer noch irgendwo Fehler. Das sieht man ja auch immer, wenn man eine Broschüre oder irgendwas in der Hand hat, dann geht man durch und denkt so, okay, hier ist irgendwie ein Fehler, aber das passiert auch bei vier Leuten und das passiert auch in Büchern oder so, findet man, wenn man lustig ist, mindestens ein Rechtschreibfehler, der eher ein Typo ist, aber das ist dann einfach, liegt in der Natur der Sache.
Wie ging es denn weiter? Also du hast erzählt, dass du dann Werkstudent geworden bist.
Ich habe dann einen Master gemacht, war parallel Werkstudent bei meinem damaligen Arbeitgeber, bin dann, ja, wie es logisch war, auch bei dem Arbeitgeber eingestiegen, in eine Junior-Position, also vielleicht da für die Zuhörer auch nochmal, damit sie irgendwie wissen, was ich mache. Ich bin in der Kommunikationsbranche, vor allem mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation, also für Unternehmen oder NGOs oder Verbände oder andere Gruppen mit Zielrichtung Politik, aber eben auch mit Zielrichtung Öffentlichkeit, also was man heute so als Public Affairs und Public Relations betrifft oder bezeichnet. In der Branche bin ich, arbeite da bei einer Agentur und ja, ich habe damals dann bei meinem ersten Arbeitgeber den Einstieg schnell gefunden in einer Trainee-Stelle, war ein Jahr Trainee, nächst höhere Stelle gekommen, habe da für 1,5 Jahre gearbeitet und habe dann den Arbeitgeber gewechselt. Mittlerweile bin ich stellvertretender Büroleiter in Berlin von unserer kleinen Agentur in Deutschland, die auch Büros in anderen Ländern hat, und bin auch also für viele Kunden verantwortlich. Bin in einem Management-Team bei uns, das eben auch Entscheidungen trifft über ja, Geschäftsstrategie, über Recruiting und einfach die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland, aber auch in Abstimmung mit natürlich unseren internationalen Kollegen bespricht. Gleichzeitig bin ich auch viel zum Beispiel in Brüssel unterwegs und arbeite dort auch auf Themen. Also von daher kann ich auf jeden Fall sagen, so dass natürlich war es schwierig lange Zeit, aber das hat mich jetzt nicht daran gehindert, meinen Weg zu finden. Und den Weg auch, den ich schon im Studium dann recht spannend fand, auch nachzugehen und zu verfolgen.
Jetzt hast du gerade erzählt, dass du auch ganz, internationale Klienten hast und Menschen, also mit Menschen auch international arbeitest. Und es kommt ja auch immer wieder auf die Frage bei Eltern, ja, wie ist denn das dann mit den Fremdsprachen und klappt das überhaupt? Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ich teilweise in Englisch besser geschrieben habe als auf Deutsch. Das lag vielleicht daran, dass ich dann wirklich Schreiben auf Englisch auch erst so mit 12, 13, 14 so richtig angefangen habe zu internalisieren und zu verstehen. Ich war immer richtig gut in Französisch, also Französisch und Englisch waren die Sprachen, die ich in der Schule hatte. Mündlich, das lief immer gut. Grammatik war mal ein bisschen schwierig, aber so das normale Sprechen, Aussprache, Konversation, das lief eigentlich sehr gut. Englisch deutlich besser als Französisch. Lag bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen an, ja, mein Verständnis von der Bedeutung der Sprachen, aber eben auch, ich glaube, mein Verhältnis zu den Lehrerinnen, die ich da hatte. Und heute arbeite ich bestimmt 50, teilweise sogar 60% meiner Zeit auf Englisch. Englisch ist eine leichtere Sprache und eine deutlich leichtere Sprache, auch im Schreiben eine leichtere Sprache, in der Grammatik eine leichtere Sprache, wo ich zumindest immer das Gefühl hatte, ja, ich war eine Zeit lang besser im Englischen schreiben als im Deutschen. Und das ist was, wo es heute jetzt auch keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt Deutsch schreibe oder Englisch schreibe. Französisch habe ich ganz lange gar nicht genutzt, fange jetzt wieder an, durch meine viele Arbeit auch in Brüssel, Französisch mehr zu nutzen und dann auch tatsächlich mit einer der bekannten Apps zu lernen. Jeden Abend, ich habe schon jetzt 83 Tage hintereinander. Also da bewege ich mich auch ein bisschen. War tatsächlich auch ganz spannend. Ich hatte in der Uni, es gibt ja so Wege mit den Studienordnungen, wie man vielleicht die eine oder andere gute Note nochmal abgreifen kann. Da habe ich mich einfach für Französisch die ersten zwei Kurse angemeldet und habe die geschrieben. Ich hatte aber eben 12 Jahre Französisch in der Schule. Dadurch, dass ich nie einen Einstufungstest gemacht habe, waren das ganz gern genommene Noten, weil ich in Englisch mich dann schon recht hoch eingestuft wurde und dann ich aber nur eine Sprache ins Endzeugnis einbringen musste und dann eben Französisch genommen habe, eine gute Note mitgenommen habe und Englisch also Prüfungen waren abgelegt und so, aber es zählte dann nicht in die Abschlussnote rein.
Warum nicht? Wenn man kann.
Ja, eben, das zählt vielleicht auch so ein bisschen im Bereich Pragmatismus. Also ich habe im Bachelor auch deutlich mehr ECTS oder Credit Points gehabt, als nötig gewesen wären, einfach weil ich in Passau einen modularen Studiengang hatte, wo man eben mit Modulen gearbeitet hat und dann gab es pro Modul unterschiedliche Seminare oder Kurse und man konnte auch einen Kurs für unterschiedliche Module anrechnen lassen. Und am Ende musste ich aus 6 Vorlesungen, musste ich 3 bestehen in dem Modul. Ich musste auch nur 3 ablegen und wenn seine Ergebnis halt dann nicht so war, wie ich es mir gewünscht hätte, habe ich es halt einfach woanders anrechnen lassen. Das hat dann zwar dazu geführt, dass ich regelmäßig im Studiensekretariat aufgetaucht bin und dann irgendwo meine Kurse doch noch woanders anrechnen lassen wollte für die Maximierung der Note, aber das haben recht viele gemacht, was ein Fluch manchmal ein Fluch, aber meistens ein Segen des Studiengangs war. Trotzdem ist er sehr anspruchsvoll, der Studiengang.
Ja, du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du heute damit umgehst und dass du Technik nutzt und deine Kollegin auch im Mehraugenprinzip über Texte zu gehen. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das hat sich erst mit mehr Erfahrung herausgebildet und das unterstützt dich weiter?
Ja, es gibt eine Sache, die ich natürlich mache, was jetzt auch, glaube ich, kein Zaubertrick ist oder so, sondern ich versuche halt dann bei Texten früher fertig zu sein, als die Deadline es eben erfordert. Und dann das Ding einfach mal für 3-4 Stunden zur Seite zu legen und dann später nochmal drüber zu gucken und dann wirklich nochmal den letzten Typo oder das letzte, ja, Rechtschreibefehler sind es eigentlich gar nicht mehr, sondern es sind da wirklich eher so Typos, die an mich auffallen oder einem. Das sind da auch so Fehler, die aber nicht nur eben Legasthenikern passieren, sondern das ist ja für ganz, ganz viele Menschen immer ein bisschen schwierig mit dem Hören. Sowas mir dann wirklich nochmal anzugucken, in Ruhe auch auszudrucken, mich vielleicht auch von meinem Arbeitsplatz wegzubegeben und woanders hinzugehen, einfach nochmal ein bisschen andere Positionen im Stehen das zu machen oder so und dann wirklich nochmal Zeile für Zeile durchzugehen. Mein Chef sagt immer, am besten ein Lineal nehmen und wirklich Zeile für Zeile jedes Wort lesen, weil man sonst gerade bei eigenen Texten eben ganz, ganz schnell das überfliegt, weil man ja weiß, was da steht. Und das ist da, glaube ich, also das ist so das, was ich, wenn die Zeit da ist, was ich immer mache.
Kann ich nur bestätigen. Ja, ist großartig. Es liegen lassen und dann hat man es auch nicht mehr richtig im Kopf, was man eigentlich sagen wollte und da muss man doch lesen. Auf alle Fälle. Wo stehst du denn heute?
Sehr gut im Leben. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe ja eine klasse Freundin, wir haben einen Hund, ich wohne in Berlin, ich mache viel Sport, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich habe liebe Kollegen und ich bin auch, was die Rechtschreibung betrifft, eigentlich so, dass ich tatsächlich sagen kann, dass es eigentlich an einem normalen Tag keinen Unterschied macht mehr. Also das waren dann immer, wir sind dann immer so Entwicklungsschritte aufgefallen. Ja, das okay, jetzt bin ich wieder irgendwie ein Stück weiter, dass das klappt und ich da irgendwie jetzt keine Angst mehr haben muss. Dass ich jetzt 10 Fehler reinhau. Kann, wie gesagt, immer noch passieren, wenn der Tag wirklich schlecht ist oder man schlecht drauf ist oder was auch immer dazu führt. Aber es gibt noch solche Tage.
Jetzt haben wir ja die Playlist für den Podcast. Und zwar, ja, kannst du einen Power-Song mit raufgeben auf die Playlist?
Ein Song, der einfach ganz, ganz viel Power hat, der auch ein bisschen älter ist, ist von den Beastie Boys Sabotage. Also das ist vielleicht für viele ein bisschen befremdlich, aber da steckt einfach so, so viel Energie in dem Song, das kann einen nur pushen.
Werde ich sofort draufsetzen. Vielen Dank. Welches Lebensmotto begleitet dich denn oder welche Aussage hilft dir?
Lebensmotto, ich bin jemand, der so mit Mottos oder mit Idolen für sich arbeitet. Das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist, dass so dieses sprichwörtliche immer zwei Handbreit Wasser unterm Kiel. Ne? Oder es wird schon irgendwie. Das ist irgendwie das, was ich glaube, mich ganz, ganz viel begleitet hat, wo ich auch viel Zeit in meinem Leben irgendwie mitverbracht habe, wo ich auch Erlebnisse einfach gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, egal wie schlecht es vielleicht heute aussieht und wie dreckig man sich fühlt und wie unzufrieden, traurig, enttäuscht man ist, es geht auch immer wieder vorwärts. Und das sind jetzt, keine Ahnung, Erlebnisse wie, dass ich mitten in Australien saß mit $100, wirklich mitten in Australien und noch 4 Tage Zeit hatte, um nach Sydney zu kommen, weil da mein Rückflug ging. Und ich habe es geschafft mit Trampen und mit lieben Leuten, die mir Geld geliehen haben, damit ich von Adelaide nach Sydney fliegen konnte und 1,5 Tage auf dem Flughafen in Sydney leben. Bis hin zu, okay, ich musste für meinen Master, meine Bachelorarbeit zu einem bestimmten Punkt benotet haben. Dafür musste ich sie relativ zeitig abgeben. Das heißt, ich brauchte so eine Vornote schon mal, eine Range, was ich dann irgendwie übersehen hatte bei meiner Masterbewerbung. Und dann habe ich die ganz schnell fertig geschrieben, diese Bachelorarbeit, musste sie drucken, einreichen lassen. Ich war aber selbst gar nicht vor Ort. Das heißt, ich habe dann per Brief eine Vollmacht an einen Kommilitonen ausgestellt. Der hat die Bachelorarbeit alles gedruckt, das entsprechend eingelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber das kann drin bleiben. Und der hat dann die Bachelorarbeit eben für mich abgegeben mit dieser Vollmacht. Und dann war aber noch der Professor, der dann noch 2 Tage hatte, die Bachelorarbeit zu bewerten im Urlaub. Da hatte ich einen ganz, ganz, ganz lieben Professor, mit dem auch, ich glaube, dass viele Studierende nicht so gut klargekommen sind, der sich aber für mich, oder der dann in seinem Urlaub, den er zu Hause oder irgendwo im Umkreis von Passau verbracht hat, in die Uni gefahren ist, weil ihm die liebe Sekretärin angerufen hat, gesagt, wir haben hier so einen Notfall, das ist einer ihrer Bachelorstudierenden, der bräuchte da mal ganz schnell eine erste Evaluation der Bachelorarbeit, der dann gekommen ist und das alles fertig gemacht hat und mir dann unterschrieben und eingescannt hat, damit ich das dann in Rotterdam bei meiner Master-Uni einreichen konnte. Also, ne, das ist natürlich, diesen Stress vermeide ich gerne. Es gibt immer wieder so Situationen, auch letztes Jahr im Urlaub, da sind wir nach Mexiko geflogen für eine Hochzeit von einem Teamkollegen von mir. Und dann war morgens der Flieger voll, weil der überbucht wurde. Und dann wollten wir aber von Mexico City nach Guadalajara, weil um 16 Uhr die Hochzeit losging. Aber es ging kein Flieger mehr und der Flieger war voll und war ohne uns weg. Und dann sind wir halt mit dem Auto gefahren. Aber zwischen, wir haben ein Auto und der Flieger ist voll, lagen 2 Nervenzusammenbrüche. So, aber es geht sich schon irgendwie aus, wie die in Bayern sagen. So, und das ist, glaube ich, was ich mir wirklich zu Herzen nehme, egal wie schlecht es heute vielleicht aussieht, morgen scheint vielleicht die Sonne wieder und es wird schon besser.
Vielen Dank auch noch für die kleinen Geschichten am Ende.
Soll ja auch interessant sein.
Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest, mitgeben möchtest?
Ja, also tatsächlich, ich glaube, für all die Hörer oder Eltern, Kinder, auch erwachsene Menschen, die irgendwie an Legasthenie oder Dyskalkulie leiden oder gelitten haben oder eben nicht so wirklich wissen, wie man damit umzugehen hat, dass sie nicht alleine sind und dass es da eben wirklich ganz, ganz viele Menschen gibt, auch ganz, ganz viele berühmte Menschen von, ja, in der Politik Bodo Ramelow bis hin zu Orlando Bloom oder Goethe, der vielleicht auch, man weiß, also er lebt ja nicht, man kann ihn nicht fragen, aber der zumindest aufgrund seiner Notizen durchaus auch offensichtlich als Legastheniker gehandelt wird oder als Menschen mit zumindest einer Rechtschreibschwäche, dass das einen nicht aufhält. Natürlich sind da die sozialen Gruppen ganz ausschlaggebend, aber es gibt zumindest immer irgendwo jemanden, mit dem man darüber reden kann und der das auch erlebt hat. Also ich glaube, jeder in seinem Umkreis kennt mindestens ein, zwei Menschen, die eine, entweder eine Rechtschreib- oder Leseschwäche oder beides oder eine Dyskalkulie haben. Und auch wenn man sich vielleicht dafür schämt, was auch vollkommen okay ist, dass man diese Phase durchmacht, am Ende ja wird man lernen, damit umzugehen und es werden auch die Menschen lernen, um einen drumherum damit umzugehen. Und das sollte jetzt niemanden aufhalten.
Vielen Dank. Ich danke dir für unser Gespräch.
Ja, gerne doch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder. Lassen uns gemeinsam inspirieren und motivieren. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.